Wir sehen den Berliner Markt deutlich als Chancenmarkt, weil man so günstig wie jetzt im Moment konnte man länger nicht ankaufen. Derjenige, der jetzt einen gewissen Anteil Eigenkapital aufbringen kann, das ist eben einfach der Hasenfuß. Du brauchst im Moment einfach mehr Kohle, um das Ganze umzusetzen. Der ist jetzt König, der kann sehr gut einkaufen. Nicht in der vorstehenden Position. Also er ist schon auf Augenhöhe mit dem Verkäufer. Also wir erleben jetzt nicht, dass eine Seite schwächer ist als die andere oder stärker. Wir sehen einen sehr ausgeglichenen Markt, aber trotzdem auf dem normalen, also oder neuen, niedrigeren Niveau, wo jetzt eben für sehr attraktive Quadratmeterpreise und Faktoren eben eingekauft werden kann. Und da sind viele Investoren sehr gerne mit dabei.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute Laura Viktoria Schick von Schick Immobilien hier aus Berlin. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass du gekommen bist. Ihr seid sehr aktiv. Man kriegt viel von euch mit. Wir kennen natürlich auch einige Kunden, die bei euch Ware abnehmen sozusagen. Ja, so haben wir uns gedacht, können wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten, was bei euch los ist und wie ihr den Markt gerade so seht. Natürlich haben wir auch wieder einen Gin dabei. Heute haben wir den Watten-Gin von Nordseegut. Den probieren wir noch gleich mal. Zum Wohl.
Zum Wohl. Der ist gar nicht schlecht.
Oder?
Na gut.
Fruchtig. Ja. Sehr lecker, können wir empfehlen. Nordseegut Watten-Gin. Können wir empfehlen. Genau, ihr seid tätig. Michael Schick, Immobilien in Berlin bist du. Vielleicht magst du ein bisschen was zu erzählen, seit wann du dabei bist, was da deine Schwerpunkte sind.
Gerne, das mache ich gerne. Also vielen Dank für die Einladung, Stefan.
Sehr gerne.
Ich freue mich, dass wir das zusammen machen können heute. Genau, Michael Schick Immobilien ist von meinem Mann gegründet worden, 1990, 1991.
Mhm.
Und ja, wir haben jetzt auch dieses Jahr Firmenjubiläum sozusagen, freuen uns sehr über unsere Nische hier in Berlin. Also wir sitzen mit unserem Büro in Berlin, beackern aber tatsächlich Gesamtdeutschland, also vor allem eben die Großstädte Berlin Top 7.
Mhm.
Wir sind sehr spezialisiert auf den Zinshausmarkt. Also wir nennen es so, wir haben das von den Österreichern abgeguckt, also Wohn- und Geschäftshaus, Mietwohnhaus, wie man will, entweder reines Wohnen oder mit Gewerbeanteil bis 20%, also dann Wohn- und Geschäftshaus, Wohnanlagen, Portfolien, aber eben immer Anlageobjekte im Wohnsegment. Wir beschäftigen uns tatsächlich nicht mit Hotel, nicht mit Logistik, nicht mit Handel, sehr wenig mit Grundstücken. Ja, das ist alles nicht unser Ding.
Mhm.
Aber dafür Wohn- und Geschäftshaus Berlin, Top 7, das sind wir.
Ist ja auch wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren die stabilste Assetklasse gewesen. Alles andere hat seine Hoch und Tiefs erlebt.
Das ist richtig. Und das ist nach wie vor so. Also wir sind sehr, sehr froh, dass wir keine Projektentwickler sind.
Oh, ja.
Gerade im heutigen Marktumfeld nicht. Wir haben sehr viele Kunden, die früher bei uns das eine oder andere Grundstück gekauft haben, jetzt über die Wupper gehen sehen in den letzten Jahren, was sehr traurig ist, weil das großkupferte Herrschaften waren, deren Unternehmen seit vielen Jahren und Jahrzehnten stabil am Markt waren, die es jetzt wegen irgendwelchen Gründen vom Markt gefegt hat. Es ist wirklich, wirklich ein Trauerspiel.
Absolut. Also kennen wir auch viele und wir hatten letztens auch den Andreas Schroback bei uns im Podcast.
Ja.
Der kann davon ein Lied singen. Die kneift es halt an mehreren Seiten. Auf einmal als allererstes natürlich an der Zinsfront, dass ihre Finanzierungen halt teurer geworden sind. Die Bauzeiten haben sich verlängert, vor allem die Baukosten sind stark gestiegen.
Absolut.
Und auf der anderen Seite bricht dir natürlich aufgrund auch der hohen Zinsen der Vertrieb weg, sodass du halt, egal ob es jetzt der Projektentwickler ist, der Eigentumswohnungen macht oder einzelne Ensembles oder Büro, die haben alle das gleiche Problem. Wir haben auch viele Sachen begleitet, wo eigentlich die Idee war, Büroentwicklungen, die fertig gebaut und vermietet waren, zu verkaufen. Die Dinger waren auch fertig gebaut, vermietet und ja, der Kaufpreis ließ sie nicht finden, sodass es darum ging, okay, wir behalten sie, machen eine langfristige Finanzierung drauf, was einfacher klingt, als es ist, weil es fällt unter Bank-Gesichtspunkten dann relativ schnell als Default, weil der ordinäre Finanzierungszweck der Projektfinanzierung nicht erreicht wurde und man sehr, sehr viele Themen bearbeiten muss und Überzeugungsarbeit leisten muss, dass man daraus eine Langfristfinanzierung macht. Aber auch da gibt es eine Regellösung, aber auch nicht für alle.
Die ihr begleitet habt.
Die wir begleitet haben. Also auch tatsächlich sehr großvolumige und namhafte Leute, die halt auch wirklich, wo man sagen würde, wenn ich den Namen nennen würde, was die haben, Themen. Ja, auch die haben Themen. Und 50% aller Projektentwickler sind leider schon pleite, kurz davor oder mittendrin, je nachdem, wie man sieht.
50%? Woher hast du die Zahl?
Das ist ja krass. War letztens von der Veröffentlichung in der EZ.
Ja.
Dass 50% tatsächlich weg sind. Man hört natürlich, wenn man jetzt nur liest von den Großen, aber es gibt dann im Grunde kleine, die mal ein Mehrfamilienhaus machen oder welche Entwicklung auch immer. Die überrascht es natürlich umso stärker, je kapitalschwächer sie an der Stelle sind oder Marktdurchdringung haben. Tatsächlich 50%, wenn man schaut in die Bankbilanzen. Es gibt so die eine oder andere Bank, die hat mehr als 35% ihres Kreditengagements in Projektentwicklung. Kann man auch mal eins und eins zusammenzählen. Aber wir wollen ja heute nicht ganz so dystopisch werden.
Nein.
Ihr seid sehr erfolgreich, über viele Jahre, über 30 Jahre mittlerweile in Berlin tätig, natürlich auch bundesweit mit Häusern. Wie habt ihr so die guten Jahre erlebt? Ich sag mal, wahrscheinlich 2018 bis 2022 waren so relativ bullische Jahre. Und wie erlebt ihr es jetzt? Was sind die Unterschiede?
Ja, genau. Also die Hochphase hat ziemlich lange gedauert, über ein Jahrzehnt bis einschließlich 2022, kann man sagen. Ja, da war natürlich der Berliner Zinshausmarkt geprägt von stetigen Kaufpreissteigerungen. Jedes Jahr so 10% durchs Nichtstun tatsächlich. Also die Eigentümer mussten da nicht viel dazu tun. Die Häuser haben sich eben in der Flut alle, oder man sagt, die Boote haben sich in der Flut alle gehoben und so war es bei den Häusern auch. Also es war keine persönliche Genialität dabei, sondern es sind halt einfach mehr wert geworden durch Zeitablauf. Und mittlerweile hat sich das natürlich gedreht. Die Preise sind ein Stück weit korrigiert, ist aber eben auch sehr objektabhängig, lageabhängig, vor allem natürlich auch assetklassenabhängig. Aber da wir ja sehr spezialisiert auf dem Wohn- und Geschäftshausmarkt sind, gucken wir uns auch nur dieses Segment ja sehr stark an. Wir haben eine eigene Research-Abteilung im Haus und bringen da einmal im Jahr den Zinshausmarktbericht für Deutschland heraus. Es sind 50 Gemeinden und Städte in Deutschland, die da abgebildet werden. Und das Gleiche haben wir nochmal für Berlin, allerdings dann nicht einmal im Jahr, sondern quartalsweise. Und da bilden wir dann die Berliner Marktzahlen ab vom Gutachterausschuss jeweils. Also Abschlusszahlen, nicht schick Hausmeinung oder Bauchgefühl oder so, sondern wirklich echte Abschlusszahlen, die wir da porträtieren. Und das ist sehr gut, gibt uns einen sehr guten Überblick über den Markt und ein sehr realistisches Bild. Natürlich sind die Preise nach unten gegangen pro Quadratmeter und auch die Faktoren haben sich natürlich vergünstigt. Deswegen, wo Schatten ist, ist aber auch immer Licht, nennen wir den aktuellen Markt Chancenmarkt. Das sagen wir nicht nur, weil wir Makler sind und von als Makler Grund auf fröhliche, aktive Leute sind, die immer positiv auf den Markt schauen. Nein, im Gegenteil. Also es gibt viele Chancen, die man jetzt ergreifen kann als Käufer. Man kann jetzt in Charlottenburg für 2.500 Euro den Meter kaufen. Das war 10 Jahre lang nicht möglich, muss man einfach so sagen. Ja. Es gab am Ende der Hochphase ja nichts mehr unter dem 28-fachen, kann man sagen. Das ist jetzt ja auch total abgeräumt.
Ja.
Also das durchschnittliche Wohn- und Geschäftshaus in Berlin vom Faktor her ist zwischen, 22 bis 25-fach, würde ich jetzt mal sagen, so ganz grob.
Ja, kommt ja auch noch ein bisschen auf die entwickelten Mieten an.
Genau, absolut. Manchmal ist dann auch nur 20-fach, aber so in der Range, alles, was über 25-fach hinausgeht, also habe ich eigentlich länger auch nicht gesehen. Und bei den Quadratmeterpreisen ist es ähnlich. Also wir sind in der Range zwischen 2000 Euro den Meter und 2500. Und dann je nach Lage, Objektzustand, kann man sich da einkategorisieren. Für aufgeteilte Objekte, wo es ja irgendwie auch nicht mehr viele von gibt und auch vor allen Dingen
wegen der Regulierung. Welche Aufteilung? Nicht in abgeschlossenen Bescheinigungen, sondern auch wirklich, genau, also das ist auch, ja, das ist auch ein Riesenthema, Milieuschutzgebiete, alles, und wir erleben wir auch. Ja. Was wir allerdings auch sehen und tatsächlich vermehrt sehen, hätte ich auch gerne deine Meinung dazu, wir sehen gerade Investoren, die wir schon lange begleiten, die auch viele in Berlin investiert haben, die meiden jetzt Berlin, wir haben diesen Jahr Wahlen, es könnte sich da Ungemach zusammenbrauen. Die Frage ist, die kaufen Berlin, aber dann Rand-Berlin, das heißt Brandenburg, ja, irgendwo am Autobahnring, möglichst mit S-Bahn-Anschluss. Mhm. Merkt ihr das auch, dass es bei Investoren Thema ist?
Also es ist interessant, dass du das fragst, oder es ist wirklich eine gute Frage, weil wir haben uns da als Firma natürlich auch schon Gedanken drüber gemacht und versuchen, die Situation, die uns da möglicherweise ins Haus steht mit Rot-Rot-Grün, irgendwo ein bisschen vorzubereiten. Wir machen das so, dass wir bei der Akquise verstärkt auf Umlandgemeinden schauen, dass wir zum Beispiel jetzt in Brandenburg auch ein neues Portfolio übernehmen werden in den Verkauf. Das ist noch nicht ganz fertig, aber es ist spruchreif, dass wir es übernehmen werden. Es sind an die 30 Häuser, die wir in verschiedenen Gemeinden in Brandenburg dann jetzt bewerten und in den Verkauf übernehmen. Aber das Interessante ist auch, dass die Kunden, die wir haben, trotzdem noch sehr, sehr stark auf Berlin schielen.
Okay.
Und noch gar nicht so sehr in Brandenburg angekommen sind. Mhm. Also das mag sich dann schlagartig irgendwie ändern Richtung Herbst, mag sein. Aber dann sind wir zumindest als Unternehmen vorbereitet, haben dann das entsprechende Produkt, was wir anbieten können. Die Nachfrage ist im Moment doch noch sehr stark auf Berlin, ja, und die anderen Top-7-Städte. Aber unser Heimatmarkt ist schon Berlin, muss man sagen, noch sehr stark darauf fokussiert.
Okay. Wir haben auch verschiedenste Investoren, die halt gerne große Wohnanlagen aktuell kaufen. Was beobachtet ihr? Eher so das klassische Zinshaus mit, was weiß ich, 20 Einheiten und ein bisschen Gewerbe unten drin? Oder sind eher Volumen gesucht?
Ja, ganz unterschiedlich. Also unser Brot und Butter klassisches durchschnittliches Zinshaus sozusagen sind so 30 Einheiten und irgendwie zwischen 2 und 4 Ladengeschäften im Vorderhaus, Erdgeschoss und erstes OG. Mhm. So, das ist ja der Klassiker. Das wird sehr, sehr gut nachgefragt und aber auch sehr gut verkauft. Also wir haben sehr motivierte Verkäufer, kann man sagen, die jetzt aus verschiedensten persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen verkaufen, sind Altersgründe dabei, dann so Nachlassregelungen, vorweggenommene Erbfolge, schon mal vorher was verkaufen und mit warmer Hand Bargeld übergeben oder so. Manche verkaufen, weil sie keine Lust vor diesen energetischen Sanierungen haben, die in der Zukunft kommen.
Ja.
Manche aus eben wirklich klassische Altersgründe oder andere Themen, da wird Geld gebraucht und so weiter. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Gründe, aber eben die Verkäufer sind wirklich sehr motiviert, ihre Immobilien auch in der heutigen Marktphase an den Markt zu bringen. Also dieser Schmerz, dass man jetzt was verpasst, weil man irgendwie nicht zu Peakzeiten zum 30-fachen verkauft hat, das ist nicht so sehr ausgeprägt. Also natürlich beraten wir unsere Eigentümer immer sehr umfassend und bringen da sehr viel Expertise rein, auch von unserer Research-Abteilung super viele Charts und Kurvenverläufe und alles das, was der Eigentümer dann gerne wissen möchte, um seine Entscheidung zu treffen. Aber wir kommen schlussendlich mit den allermeisten Eigentümern auf ein marktfähiges Niveau. Und auf der anderen Seite sind eben Käufer, die ja sehr, sehr gut diese Brot- und Butter-Immobilien bei uns nachfragen. Wenn du jetzt fragst, was ist mit den, ob Volumen gefragt ist, größer volumige oder Portfolien, wir sehen, dass institutionelle Investoren zumindest wieder den Markt intensiver beobachten, die ja nun Volumen kaufen. Wir haben verschiedene Gespräche jetzt auch sehr intensiv geführt. Wir haben auch verschiedene Portfolien, auch wenn es nicht viele sind. Also es ist eine Handvoll Portfolien, stehen zum Beispiel 40 Wohn- und Geschäftshäusern gegenüber. Also einfach nur, dass du mal so die Verteilung siehst. Und für diese Handvoll Portfolien haben wir natürlich auch unsere Ansprechpartner, die prüfen das. Aber es ist, da geht es sehr stark über den Preis.
Mhm.
Und sofern der Preis interessant ist, geht es in der Prüfung weiter. Wenn der Preis nicht interessant ist, müssen wir zurück zum Verkäufer und da wieder ins Gespräch gehen. Also
ja, klar.
Das ist wirklich, also Portfolien gehen sehr stark über den Preis.
Okay. Du hattest es kurz schon angerissen, Thema energetische Sanierung, ob die Leute das noch machen wollen oder nicht. Wir sehen viele Sachen, wo eigentlich immer was gemacht werden muss. Also auch Banken haben ja da ihre Vorgaben, dass die Objekte einen gewissen Zeitraum irgendwo sein müssen. Also Road to ESG, wie es so schön heißt.
Ja.
Macht ihr dahingehend auch schon Analysen vorher, dass man sagen kann, okay, wir haben vielleicht so einen klassischen 60er, 70er Jahre Bau und da muss man in der Regel dem potenziellen Interessenten auch ein bisschen was erzählen können dazu. Macht ihr da schon Analysen vorher?
Nein, also unsere Analyse, die wir als Haus vornehmen, ist natürlich schon während der Akquisephase. Also wenn wir das Objekt angeboten bekommen, dem Eigentümer eine Einwertung an die Hand geben dürfen, dann schauen wir uns natürlich den Objektzustand sehr genau an. Dach, Fach, Heizung, Fenster, was dazugehört. Und das fließt in unsere Bewertung sehr stark mit ein. Ohne aber, dass wir jetzt einen ESG-Fahrplan für einen möglichen Erwerber erstellen würden.
Ja.
Das machen wir nicht. Wir sind uns natürlich durchaus bewusst, dass die Bank das im Zweifel bei der Finanzierung sehen möchte und dass unser Investor sich darum auf jeden Fall natürlich kümmern muss. Sonst kriegt er ja auch irgendwie entweder keine Finanzierung oder schlechte Konditionen.
Ja.
Aber wir versuchen das eben über den entsprechenden Kaufpreis abzubilden, also dass dieses Objekt wirklich marktgängig eingewertet wird. Wir dem Verkäufer erklären, wie wir dazu kommen, zu unserer Einschätzung, dass auch er das nachvollziehen kann, was das für den Erwerber halt einfach bedeutet.
Verstehe. Bei uns ist immer ein ganz großes Thema. Also wenn du dann was vermittelt hast und wir dürfen es finanzieren, muss ich mich mit den Banken rumschlagen und denen erklären, warum das alles so okay ist. Aber auch da merkt man...
Genau, ich habe das ganz elegant an dich übertragen.
Ja, ich merke das schon. aber auch da merkt man, es wird langsam etwas, ich will nicht sagen ruhiger um das Thema, aber es wird nicht mehr ganz so heiß gegessen. Die meisten Marktteilnehmer, glaube ich, sind sich bewusst, dass das in der Schnelle der Zeit und Komplexität, die es manchmal nicht umsetzbar ist. Da gibt es auch viele Anbieter, die sich darum kümmern und Fahrpläne entwickeln und Lösungen präsentieren. Aber da sehen wir eher ein bisschen Ruhe drin. Was wir schon sehen, ist, dass bei vielen die Nachverdichtung Thema ist. Also kaufen, ob es jetzt ein einzelnes Mehrfamilienhaus ist oder eine Wohnanlage, können wir noch am Dach was machen? Können wir daneben noch irgendwas dran bauen? Das sehen wir und das ist tatsächlich relativ interessant. Viele bauen jetzt auch gar nicht mehr Stein auf Stein, sondern halt Modulbauweise, wie es so schön heißt, Holzmodulbauweise. Kurze Bauzeit haben wir auch einige Sachen von begleitet. Ist das bei euch auch ein Thema bei den Instis oder bei den Investoren, die dann unterwegs sind? Oder sind das wirklich so die klassischen Leute, die einfach sich so ein Mietshaus hinlegen? Sagen wir es mal so.
Also normale Investoren, die sich ein ganz durchschnittliches Zinshaus hinlegen, das ist schon der Großteil der Kundschaft. Aber wir vermerken jetzt vermehrt diese, wir nennen sie so Hybridobjekte, also Wohngeschäftshäuser mit Nachverdichtungspotenzial. Und da gibt es einige. Wir haben das auch letztens erst im Team besprochen, weil uns das auch so aufgefallen ist. Da kommt jetzt immer mehr auf den Markt. Die Eigentümer bringen uns ihre Immobilien mit einer Baugenehmigung für irgendeine Art von Nachverdichtung an den Markt. Und wir werten es entsprechend ein und bieten es an. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Stunde für diese Nachverdichtungen. Also das haben wir viel im Portfolio jetzt, was wir anbieten, auch erst jüngst. Und jetzt gucken wir mal, wie die Investoren so darauf reagieren. Ich muss sagen, die Immobilien gehen nicht ganz so wie geschnitten Brot. Also weil man da ja natürlich immer noch ein bisschen mehr zu erklären muss. Es ist einfach umfangreicher von den Unterlagen, vom Prüfungsprozess. Aber sie sind am Markt. Es werden irgendwie gefühlt immer mehr.
Ja.
Und die Käufer gibt es ja auch. Man muss da eben nur ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Kleiner Schwenk zum anderen Thema, oder wir sind eigentlich dicht dran. Du bist auch investiert. Du hast mit, ich habe es mir auch geschrieben, aber es ist richtig geschrieben, mit 23 deine erste Wohnung gekauft.
Das ist richtig.
Vielleicht kannst du ein bisschen was zu erzählen. Was hat dich damals bewogen? Wo bist du heute? Wo bist du noch investiert?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Es gibt ja diesen schönen Spruch, wie die Jungfrau zum Kinde kam.
Ja.
So kam ich zu meiner ersten Immobilie. Es war eigentlich nicht geplant. Aber die Chance hat sich geboten,
okay.
Und ich habe sie einfach nur ergriffen. Das muss man ja manchmal machen. Also wenn sich eine Tür öffnet, muss man durchgehen.
Absolut.
So war das dann auch. Wir haben damals einen Eigentümer betreut, der hat die Immobilie nicht verkaufen können, weil die war vermietet, eine vermietete Eigentumswohnung. Mhm. Ich habe, als ich vor 14 Jahren bei Schick Immobilien eingestiegen bin, erstmal mit Eigentumswohnungen angefangen.
Ja.
Und das war auch zu der Zeit. Also ich war ein Jahr im Büro und da habe ich die Immobilie dann gekauft. Und in dieser Zeit habe ich eben diesen irischen Eigentümer da betreut. Die Mieterin war schon ewig und drei Tage in dieser Wohnung, hat das natürlich überhaupt nicht für nötig befunden, jetzt Besichtigungstermine möglich zu machen. Wieso auch? Sie hat daran ja kein Interesse gehabt, dass ihre Wohnung verkauft wird.
Ja.
Und so ist da also niemand reingekommen. Ich hatte ziemlich viele Anfragen für die Immobilie, aber ich konnte nicht besichtigen. Ich hatte zwar auch einen Haufen Unterlagen, aber eben leider keinen Vororttermin möglich.
Ja.
Und das war natürlich sehr abschreckend für Immobilienkäufer, ist ja klar. Also ich würde das auch niemandem raten, jetzt ungesehen Immobilien zu kaufen. Ich glaube, das ist sehr unseriös. Ich habe es dann schlussendlich aber tatsächlich gemacht, weil ich natürlich den direkten Draht zum Eigentümer hatte, ihn also mit sehr vielen Fragen gelöchert habe und er auch Fotos hatte von dem Zustand vor der Vermietung an diese Dame.
Ja.
Und dann konnte ich mir einfach sehr gut vorstellen, also wie sieht die Wohnung jetzt aus? Ich habe ja den Grundriss da, ich habe die Abrechnung da, ich habe die Teilungserklärung hier, ich habe den Wirtschaftsplan, ich habe das alles gesehen, die Protokolle gelesen und so weiter. Also für mich war dann nach Prüfung irgendwie trotzdem klar, dass das für mich eine gute Investition ist. Und ich habe dem Verkäufer auch ungefähr den Kaufpreis angeboten, den wir im Exposé hatten, weil das auch sehr fair war aus meiner Sicht. Vielleicht würde ich jetzt heute noch ein bisschen abgebrühter sein und ein bisschen größeren Abschlag anbieten, aber gut, sei es drum. Er hat dann relativ schnell auch angenommen, weil er das natürlich dann auch irgendwie als gute Option gesehen hat, dass er jetzt zügig an seinen Kaufpreis kommt. Ja, und dann haben wir beurkundet. Ich habe die Immobilie immer noch im Bestand. Die ist in Berlin-Tiergarten, relativ kurz hinterm Schloss Bellevue in der Melanchthonstraße. Das ist so ein Hochhaus und da gehört mir so eine Wohnung drin.
Mhm.
Die habe ich jetzt seit 13 Jahren und ist aus der Speku ja locker raus. Aber solange da auch ein Mieter drin ist, also es gab jetzt schon mehrere Mieterwechsel auch in der Zeit, würde ich die jetzt auch nicht verkaufen, weil ja, die sollte schon leer sein, bevor ich sie an den Markt gebe, aber ist jetzt auch noch nicht in Planung. Also ich kaufe eigentlich eher für den Bestand ein und nicht, weil ich damit handeln will.
Mhm.
Ich bin danach alle zwei Jahre circa auf die Suche nach der nächsten Immobilie gegangen. Hab dann also erst mit 23 diese eine Wohnung da in Tiergarten gekauft und dann mit 25 habe ich eine andere Wohnung gekauft in Zehlendorf in der Telefunkensiedlung.
Mhm.
Auch eine vermietete Eigentumswohnung, auch wo die Mieter schon ewig lange drin waren und drei Tage. Aber es war auch ein relativ günstiger Quadratmeterpreis, wo ich dann dachte, ja, das ist super. Die Mieter sind im Übrigen auch immer noch drin. Und ich glaube, dass wir sie auf der Bahre raustragen werden.
Das ist in Berlin ja tatsächlich das Thema.
Ja, und dann habe ich mich danach, zwei Jahre danach, mit 28, 29 an mein erstes Zinshaus getraut.
Okay.
Und das habe ich dann in einer Berliner Umlandgemeinde gekauft, in Bernau.
Mhm.
Ja, und in dem Haus ist irgendwie ziemlich was los. Es sind nicht so viele Einheiten, aber sehr viel Wandel und Wechsel.
Okay.
Und ich habe da jetzt schon mehrere Wohnungen sanieren müssen. Ich müsste eigentlich jetzt in diesem Jahr das Dach von der Remise sanieren.
Mhm.
Was ich aber noch nicht beauftragt habe, weil ich das Angebot doch sehr als Abwehrangebot einstufe. Also wahnsinnig teuer, ja, aber gut.
Da kann ich im Anschluss vielleicht noch helfen.
Ja, genau. Ja, also das sind so die Themen, die ich so beackere. Also immer zur Anlage und zum langfristigen im Bestand halten und vor allen Dingen so als Vorsorgebestandteil, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Weil ich eben einfach nicht daran glaube, eine vernünftige Rente vom Staat zu kassieren. Also das ist ganz unwahrscheinlich. Und deswegen muss man ja privat da einige Sachen tun.
Ja.
Die Immobilien sind ein Teil davon.
Sehr gut. Und dann hast du überlegt, dein geballtes Wissen in einem Buch zu pressen.
Das ist richtig. Ja, genau.
Pauline können alles außer Geld, heißt das. Ja? Können wir natürlich sehr empfehlen. Ich glaube auch in der aktuellen Situation nach. Generell scheuen viele Frauen, aus welcher Couleur auch immer oder aus welchem Umfeld, eigene Investments zu tätigen, schon. Also ich glaube, das kann vielen helfen. Und so viele Frauen gibt es ja in der Immobilienbranche nicht. Wir hatten schon ein paar hier, aber ganz so viele gibt es ja nicht. Von daher, ich glaube, deine Expertise ist da gut gefragt. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu verlieren, was du da an dem Buch alles, was dich bewogen hat und was so die Inhalte sind. Natürlich alles verraten, die Leute sollen es auch kaufen. Aber.
Ja, genau. Ja, also was hat mich dazu bewogen? Eigentlich, mein Mann sagt immer, Wahrheit ist der beste Trick. Das gilt für das Buch auch so ein bisschen, weil ich eben in meiner täglichen Arbeit, also Eigentümer wie auch Käufer, hatte ich eben nur mit Männern immer zu tun. Diese großvolumigen Objekte werden offensichtlich nicht im Bestand von Damen gehalten,
ja.
Warum auch immer das so ist. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, also wieso ist das so und muss das eigentlich auch weiterhin so sein? Und dachte, wenn ich selber auch mir dieses Thema ja allein erarbeitet habe, weil ich ja auch ursprünglich jetzt keine gelernte Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bin, also ich habe im Hotel gelernt, ist ja nun dann doch relativ branchenfremd und habe mir...
Zumindest eine Immobilie.
Ja, genau. Also in einer schönen Immobilie habe ich durchaus gearbeitet, aber sonst damit nicht viel zu tun gehabt.
Mhm.
Und habe mir diese ganze Sache Investment in eine Immobilie eben selber so angeeignet und bin da reingewachsen. Und das ist jetzt keine Rocket Science. Und man sollte sich da wirklich rantrauen. Denn eines ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, bei einem Investment in eine Immobilie ist nicht wie Investments in andere Assets, weil du kriegst halt hier einfach dein Eigenkapital ordentlich aufgepäppelt mit Fremdkapital von der Bank.
Mhm.
Und du kannst eben zu großen Teilen diese Immobilie finanzieren, wo ein Mieter drin sitzt, der dir mit seiner Mietzahlung Zins und Tilgung quasi ja jeden Monat abstottert.
Ja.
Und dieses System, das hast du ja bei eigentlich keiner anderen Assetklasse. Also wenn du jetzt irgendwie Goldbarren kaufst in der Fasanstraße oder wo auch immer, dann musst du das mit 100% Eigenkapital machen. Wenn du Kunst kaufen gehst, zum Beispiel auch in der Fasanstraße bei Griesebach oder was weiß ich, dann darfst du 100% plus 30% Aufgeld bezahlen, auch alles aus Eigenkapital.
Das ist einzige Asset, was man wurde teilweise zumindest Cashflow hast, sind halt Aktien, die irgendwie Dividenden bis abschmeißen, aber das ist halt dann im Promille-Bereich. Also und so hast du halt einen Cashflow und gut, man muss am Asset auch mal ein bisschen arbeiten. Ja, das ist ja selten, dass das da liegt und dann ist das gut, aber...
Das stimmt, aber der große Reichtum soll jetzt auch nicht ganz umsonst kommen. Also klar, man muss sich schon ein bisschen damit befassen, aber es ist doch schlussendlich total cool. Also ich nehme jetzt mal meine erste Immobilie. Da habe ich irgendwie 52.000 Euro Kaufpreis gehabt. Gut, ist jetzt 14 Jahre her oder 14. Ist eine kleine Wohnung. Den Quadratmeterpreis gibt es sicher in Berlin jetzt nicht mehr, aber es gibt ja tausende andere Gemeinden in Deutschland, wo man für 1,5 auf dem Meter ja auch noch kaufen kann. Ja. So, das hat es damals gekostet. Klar, ich hatte Kaufnebenkosten. Ich habe 20.000 Euro Eigenkapital genutzt und den Rest finanziert. Mhm. Wenn ich die Wohnung jetzt heute verkaufe, wenn der Mieter auszieht, sind es ungefähr 180.000 Euro. Mhm. Und ich habe noch eine Belastung drauf von irgendwie 15.000. Mhm. Und jetzt will ich halt einfach mal wissen, bei welchem anderen Investment das so funktioniert.
Findet man aktuell, glaube ich, gar nicht. Also, nee. Wer sich nicht im Kryptomarkt auskennt, hat, glaube ich, da so einen Tenbagger nicht unbedingt. Ja.
Genau. Und weiß ich nicht, also von Krypto lasse ich persönlich die Finger. Ich weiß, dass es bei vielen anderen super klasse funktioniert hat. Mhm. War ich jetzt nicht mit dabei. Ich mache viele andere Dinge. Muss jeder für sich wissen, aber ich finde einfach, dass eine Immobilie Bestandteil einer persönlichen Altersvorsorge sein sollte.
Absolut. Die Fremdgenutzer als auch die Eingenutzer sind da Themen. Für viele ist es erstmal die Eingenutzer, die dann unterwegs sind. Auch so ein Thema habe ich mich auch letztens in einem Podcast tatsächlich auch drüber aufgeregt. Wir haben ja aktuell die Debatte in Berlin als auch bundesweit, steigende Mieten, Mietendeckel, was ist alles da für eine bunte Spielwiese gibt, was bei der Diskussion immer so ein bisschen verloren geht. Wir haben auch ein Rententhema, warum man nicht stärker darauf schaut, einfach die Eigentumsbildung zu fordern. Wir sind in Europa das Land mit der geringsten Eigentumsquote.
Absolut. Ja,
angeblich das reichste, aber mit der geringsten Eigentumsquote.
Ja.
Viele Leute einfach eine Eigentumswohnung, ihr Häusle oder was auch immer kaufen, im Alter somit in der Regel eine bezahlte Immobilie haben, den Kindern auch was zum Hinterlassen da haben und haben halt nicht einen Vermieter irgendwo, ich will nicht sagen reich gemacht, aber nichts, nur abgewohnt quasi, also keinen Wert geschaffen. Die Debatte kommt mir viel zu kurz an der Stelle und da würde ich mir wünschen, dass da wirklich mehr passiert. Ich weiß, dass der eine oder andere Politiker, mit dem ich mich unterhalten habe, auch dort Initiative ergriffen hat und solche Sachen wie Ersterwerb Grunderwerbsteuer frei zu machen, sich stark gemacht hat, passiert ist nichts. Aktuelle Regierung erwarte ich auch nicht mehr ganz so viel.
Nein.
Da kommen dann ein paar andere spannende Themen, die das Leben noch mal ein bisschen schwerer machen.
Ganz genau.
Wie heute Morgen gerade in der Zeitung steht, also heute ist Mittwoch. Kommen noch ein paar Veröffentlichungen zum Thema Ehegattensplitting soll wegfallen, Spitzensteuersatz hoch, Mehrwertsteuer hoch. Also
genau.
Alles, was man in einer Rezession machen sollte, machen Sie, ja, damit es wieder vorangeht.
Richtig.
Wir schauen mal, was dabei rauskommt.
Ja, genau. Nee, zum Thema Eigentumsbildung ist nicht viel zu erwarten.
Nein.
Da muss jeder selber für sich kalkulieren und sich den Rentenbescheid angucken. Dann sind, glaube ich, viele ganz,
absolut.
ganz wild darauf, das zu ändern.
Ja. Sollten sie. Aber bei vielen ist es auch, wenn man sich jetzt den Durchschnittsverdienst oder das Medianeinkommen anschaut, ist es für viele eigentlich auch gar nicht mehr möglich, sich Wohneigentum zu erschaffen, wenn sie nicht von zu Hause irgendwas mitbekommen, beziehungsweise auch was fürs Alter, in welcher Form auch immer zu sparen, ob das jetzt Rentenversicherung ist oder was man alles machen kann, ETF.
Ja.
Bei den stark gestiegenen Kosten, die man in jedem Bereich hat, aktuell natürlich auch wieder die Kraftstoffpreise, ist das für viele schlicht nicht möglich. Und wenn es so weitergeht, da kommen wir wieder zu unserem Bereich so ein bisschen. Wir sehen ja gerade die stark gestiegenen Energiekosten in der Hoffnung, dass sich dieser Konflikt dort hoffentlich in diesem Jahr noch irgendwie beenden lässt. Ansonsten sehen wir auch weiter steigende Inflation, was dazu führt, dass die EZB auch wieder was anheben muss. Wir haben noch andere Themen, ging auch ein bisschen durch die Presse, aber eher auf den hinteren Seiten. Die Bundesregierung hatte vorletzte Woche eine Bundesanleihe herausgebracht, eine 10-jährige, so 2,70, 5 Milliarden, davon wurden nur 3 gezeichnet, mussten die Rendite jetzt erhöhen auf knapp 3.
Genau, habe ich auch gehört.
Das lässt auch ein bisschen aufhorchen. Wir schauen mal, wo es hingeht. Aber wir wollen natürlich auch unseren Podcast mit was Gutem beenden. Was wir erleben, wir hatten im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, wir sehen, dass die Transaktionen wieder anziehen, dass in Wohnimmobilien investiert wird. Berlin aus unserer Sicht, zumindest aus meiner Sicht, nicht aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, noch etwas zurückhaltender aufgrund der Wahlen, die dies Jahr anstehen, im Bundesgebiet schon etwas mehr. Wie siehst du das? Ihr seid natürlich sehr Berlin-lastig, aber auch im weiten Bundesgebiet unterwegs. Ich glaube, wir haben da eine ähnliche Meinung. So ein bisschen Funken kommen wieder. Gerade im Wohnen alles andere ist schwierig, aber im Wohnen geht's wieder.
Also Der Markt ist nicht einheitlich. Es gibt also unter jedem Dach ein Ach, sagt man ja so schön. Ja. Es gibt sehr, sehr gute Tendenzen im Markt und es gibt aber auch viele Störfaktoren von außen. Also wir müssen als Makler wieder ziemlich viel arbeiten für unser Honorar. Das ist einfach die aktuelle Marktphase. Wir sind sehr viel in der Beratung unterwegs auf beiden Seiten. Mhm. Verkäufer wollen genauso aufgeklärt werden wie Käufer. Und es gibt eben wirklich auch Themen, die ja in Zukunft möglicherweise das ja nochmal ungünstig auf unser Asset wirken. Nichtsdestotrotz, und das hatte ich ja vorhin schon anklingen lassen, wir sehen den Berliner Markt deutlich als Chancenmarkt, weil man so günstig wie jetzt im Moment konnte man länger nicht ankaufen. Derjenige, der jetzt einen gewissen Anteil Eigenkapital aufbringen kann, das ist eben einfach der Hasenfuß. Du brauchst im Moment einfach mehr Kohle, um das Ganze umzusetzen. Der ist jetzt König, der kann sehr gut einkaufen. Nicht in der vorstehenden Position. Also er ist schon auf Augenhöhe mit dem Verkäufer. Also wir erleben jetzt nicht, dass eine Seite schwächer ist als die andere oder stärker. Wir sehen einen sehr ausgeglichenen Markt, aber trotzdem auf dem normalen, also oder neuen, niedrigeren Niveau, wo jetzt eben für sehr attraktive Quadratmeterpreise und Faktoren eben eingekauft werden kann. Und da sind viele Investoren sehr gerne mit dabei.
Sehr schön. Wir erleben auch viele, die gerade wieder Lust auf Deutschland und Berlin haben. Darauf würde ich sagen, stoßen wir nochmal an.
Das machen wir gerne.
Und hoffen, dass sich diese Probleme der Welt dieses Jahr auch ein bisschen entspannen. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, Stefan.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.